Was versteht man unter Dekolonialität? Auf Englisch Decoloniality. Dekolonialität ist in der letzten Zeit zu einem Modewort geworden. Das Problem mit solchen Modeworten ist häufig, dass am Ende keiner mehr so richtig weiß, was eigentlich dahinter steht. Zunächst einmal unterscheidet sich Dekolonialität von Dekolonisation, einem Begriff, der aus der Politik stammt. Er wird im Zusammenhang mit der Souveränität ehemaliger Kolonialstaaten in den 1960er Jahren verwendet. Die Dekolonialität ist eine Art philosophische Unabhängigkeitserklärung. Sie stellt eine Kritik am europäischen Projekt der Moderne dar, als dessen Grundbedingung sie die Kolonisierung erkennt. Kolonialität und Moderne sind also zwei Seiten einer Medaille. Die Moderne spaltet. Wir, die Modernen und die anderen, die Zurückgebliebenen. Und sie hat aus ihren kriegerischen Absichten kaum einen Hehl gemacht. Die Avantgarde ist und bleibt ein militärischer Begriff, auch dann, wenn es sich um eine künstlerische Avantgarde handelt. Die Moderne steht für das Prinzip der Entwicklung, Evolution, des Fortschritts und das Streben nach dem Neuen. Dieser Anspruch wurde mit dem Prinzip des Zeitgenössischen endgültig eingelöst. Die Dekolonialität sieht darin eine Form der Zeitlosigkeit und fordert eine Kultur der Entgrenzung, Expansion und der Erinnerung. Es geht nicht darum, außereuropäische Erfahrungen in die Moderne mit einzugliedern, sondern im Gegenteil darum, der absoluten Logik der Moderne etwas entgegenzusetzen. Dekolonialität ist nicht dogmatisch. Hier soll kein neuer Kanon aufgestellt werden, sondern genau dieser Anspruch von Allgemeingültigkeit, Universalität, der die Moderne kennzeichnet, aufgehoben werden. Es geht also um ein Miteinander, ein Nebeneinander und um radikale Vielfalt. Die Pluralität ist eine Konsequenz der Dekolonialität. Was hat das alles mit Paulo Freire zu tun? Nun, das dekoloniale Denken und viele seiner prominentesten Vertreter, etwa Walter Mignolo oder Rolando Vazquez, kommen, wie Freire, aus Südamerika. Außerdem hat sich Paulo Freire sehr intensiv mit dem Kolonialismus und seinen Folgen beschäftigt. Er unterstützte damals nicht nur die Dekolonisation von Staaten, sondern forderte auch eine Entkolonialisierung des Bewusstseins. Und er hat sich nicht nur in Südamerika, sondern auch sehr stark in den ehemaligen portugiesischen Kolonien in Afrika engagiert. Und wir freuen uns besonders, dass wir heute einen Studiogast aus Mosambik hier begrüßen dürfen.
Ja, Paulo Michel engagiert sich auch sehr stark in die deutsche Gesellschaft. Als Mosambiker ist seine Muttersprache Portugiesisch, weil Mosambik eine Kolonie von Portugal war. In jungen Jahren machte er sich auf den Weg in die damalige DDR und erlebte dort die Wirklichkeit vom Leben der ausländischen Werktätigen in einem Auswanderungsland. Dort funktionierte das System nach Rotationsprinzip von 5 Jahren Rhythmus. Alle Migranten waren von Bodenländern des Sozialismus. Nach der Wende kam Paulino Michel in das Einwanderungsland, BRD, Westdeutschland. Er hatte hier das Studium der Politikwissenschaft absolviert und arbeitet seit vielen Jahren als Fachpromotor für den Dachverband Forum der Kulturen für Migrantenvereine in Stuttgart. Seine Aufgabe als Fachpromotor ist der Vernetzung und Empowerment, ja, die Stärkung von Migranten und Migrantenvereinen. Er selbst definierte seine Aufgabe so: Migranten sind die Motoren der Entwicklung. Sie sollen von einer Welt, in Anführungszeichen, mit einbeziehen und als Experten oder Expertinnen für entwicklungspolitische Bildungsarbeit sichtbar zu machen. Paulino, du hattest so viel hinter sich gebracht und du hast auch verschiedene Gesichter der Modernen kennengelernt, Ostdeutschland, Westdeutschland, aber auch Mosambik durch die Kolonie. Und dann wählst du den Beruf Fachpromotor und verteidigst du die Migranten? Was verbindest du selbst mit dem Begriff der Moderne?
Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, Ali Pan. Du hast meine Wege ja gezeichnet von Mosambik in die ehemalige DDR und dann hier nach Deutschland. Und beides Mal habe ich Unterschiede erlebt. Erstens an die Zeit in Mosambik, wo voller Euphorie eine neue Situation, Unabhängigkeit. Und erstmals hatten wir dort die Begegnung mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit und da fing es an, diese Moderne. Ja, die DDR hatte verstanden, Mosambik zu unterstützen in Wege der Moderne. Moderne bedeutet, das Alte zu vergessen. Das heißt, gleich da fangen die Probleme an, indem man das Bestehende nicht als modern, das heißt rückständig, damit werden auch die Menschen dementsprechend dort deklassiert, dass sie unmodern. Und dann die sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, gab es auch ein Missverständnis. Wir nannten die Entwicklungshelfer dort Kooperantes. Und als ich nach Deutschland kam, muss ich entdecken, dass sie Entwicklungshelfer sind. Das heißt, selbst der Begriff war unterschiedlich. Für uns war es Entwicklungszusammenarbeit, aber er dachte, wir kooperieren. Deshalb waren die Kooperanten. Und hier waren die Helfer, die da gekommen und Menschen, die angeblich so hilflos sind, und die Moderne zu bringen. Und das ist sozusagen die erste Begegnung, und zwar negative Begegnung, die zeigen, die Moderne ignoriert das Wissen der Menschen. Die Moderne versucht, die andere sozusagen als wertlos, alles was. Das bedeutet, diese Erziehung, die ich zum Beispiel genossen habe von meinen Eltern, ist in der Moderne gar nicht vorhanden. Und du hast zum Beispiel das Thema Sprache. Ich habe zum Beispiel eine Sprache mit Makua, das ist unsere Sprache. Aber heute man die Logik, zum Beispiel der Regierung in Mosambik oder Schulbildung, wir werden auf Portugiesisch unterrichtet. Das heißt, diese Erfahrung, was meine Eltern mir beigebracht haben, von meiner Sprache, Muttersprache Makua, nutzt mir nicht, weil die einzige Sprache, die zählt, ist die portugiesische Sprache. Genau. Und das hat mich sozusagen in meine weitere Arbeit beeinflusst, zu sagen, nur wenn man über sich selber redet, wenn man versucht, das Wissen, das man besitzt, wenn man sich selber empowert, deshalb das Wort Empowerment, kann man sozusagen überleben und auch gegen diese negative Moderne. Negative Moderne bedeutet, das Erzwingen. Das Erzwingen eine Lebensweise, das Erzwingen unter auf Kosten von alles, was man kennt. Und genauso, wenn wir hier in Deutschland sind, Migranten können nur ihre Wissen zutage bringen, wenn sie daran glauben, dass sie es wissen. Und nicht, wenn sie funktionieren, wie man die sagt, du hast so funktioniert, du hast so integrieren, du hast so zu handeln, du hast deinen Unterricht so zu gestalten, damit das in dieses System passt. Das heißt, man muss sich anpassen, anpassen, anpassen. Und darunter leidet das Wissen, die Erzählweise, die Erziehungsweise, die man gelernt hat. Und genau um diese Begrifflichkeit zu entgegenzuwirken, ist es so, dass Migranten eingebunden werden müssen in die Arbeit, dass sie für sich selber sprechen können. Und das schadet niemand. Das Gegenteil, die Bürokratie schadet, sondern es sind mehr Ideen.
Kannst du das ein bisschen präzisieren, wie du das machst mit der Arbeit, also Migranten in den Prozess einzubringen,
Ich sage
was du
immer,
eben
man,
gesagt hast?
genau, danke sehr. Also jedes Mal, wenn ich in verschiedenen Konstellationen arbeite, ich sage, man darf nicht über Migranten reden, sondern mit den Migranten reden. Weil wir müssen am gleichen Tisch sitzen. Also es hilft mir nicht, wenn Sie mir beweisen, wie viele Sie im Ausland gewirkt haben und die hier in Deutschland nicht in der Lage sind, mit uns zu sitzen, damit wir diskutieren können. Und dann, wenn wir vom Thema Umwelt oder ich sage, naja, ich bin hier, ich sparte viel Geld und ich kenne viele andere migrantische Kollegen aus der Diaspora, die genau dieses Wissen haben. Mit denen können wir auch ja direkt hier diskutieren über Thema globales Lernen zum Beispiel. Wir können darüber diskutieren, wie können wir Thema wie koloniale Kontinuitäten überwinden. Wir können diskutieren, wie wir zu Thema Umwelt Viele Migranten, die hier sind, haben Erfahrung im Kontext aus globalen Süden. Das heißt, Themen wie Umwelt oder diese ganze Sache, Klimawandel, die meisten solche negative aus betreffen den Süden. Das heißt, die sind auch Experten oder Thema Flucht. Die Geflüchteten sind Experten ihrer eigenen Wissen. Die wissen, warum sie geflohen sind. Warum, bitte, unterhalten wir uns nicht mit denen, wie sie über Thema Flucht denken? Dass sie als Experte und nicht nur diese ewige Bittsteller. Und teilweise sage ich, Migranten muss man so annehmen, dass sie nicht unbedingt die ewige Bittsteller oder ewige Gäste, sondern die sind da und mitgestaltet. Die haben Deutschland gewählt, weil sie an Deutschland glauben. Also lassen sie diese Menschen zu Worte kommen, damit sie sagen, was bewegt sie? Und das sage ich in jeder Konstellation.
Ja, das
Ich weiß nicht,
bedeutet,
ob
dass
ich genau
wir,
genug präzisiert habe.
ja, nee, sehr gut, sehr gut. Das bedeutet, dass die Migranten nicht so ernst genommen wurden als Menschen. Also die werden so nicht so wahrgenommen, wie sie sind. Das ist das Problem, was du ständig konfrontiert bist. Ist das nicht so?
Genau, das ist so, dass ihr Wissen, ihre Expertise nicht gesehen wird oder ignoriert wird. Und das ist schade, wenn man da wo ich arbeite, ja, wir sagen immer Stuttgart mit über 170 Nationen. Ich stell dir vor, diese ganze Expertise, wenn jeder diese zur Geltung käme. Jemand hat vor kurzem gesagt, wenn kein Rassismus gäbe, wenn diese Ausgrenzung nicht gäbe, wenn unsere Zeugen kannten, dann hätte Deutschland ein Wirtschaftswunder, weil man konnte wirklich jede aus jeder Ecke hatte man hier vor Ort. Ja, das bedeutet, die
Ja.
nicht Anerkennung, die nicht Wahrnehmung dieser Menschen sorgt dafür, dass es Unzufriedenheit gibt und das ist gleichzeitig diese Fällen, es ist eine koloniale Kontinuität. Man nimmt die Leute nicht wahr, dass sie
Ja.
Menschen sind, die ja, die
Du hast
eine Wissen haben.
das Wort Rassismus erwähnt. Ist das Problem Rassismus so gravierendes in Deutschland, als Fachpromotor, als Fachmann, als Experte, erlebst du das ja ständig, diese Barriere, die Hürden, von Rassismus, von rassistischem, Denken. Ist das ein großes Problem?
Ja, ist ja ein Problem, aber das ist ein sehr sensibles Thema, wenn wir von Rassismus reden, weil da müssen wir vorsichtig sein. Wir sprechen mehr von rassistischen Strukturen, weil wenn man sagen, wie gesagt, ich muss mich besser hier ausdrücken, es gibt rassistische Strukturen, die das fordern, dass Menschen Rassismus erleben. Das bedeutet, man darf nicht sagen, dass Menschen rassistisch sind. Es gibt welche, aber nicht sagen, sondern die Strukturen begünstigen den Rassismus, weil die Anerkennung solcher, oder wenn man sagt, du kommst aus Mosambik, also sprichst du nur Portugiesisch, oder wenn man von vornherein sieht, dass sie unwissend, oder wenn man nicht an seine Kompetenz. Oder wenn man irgendwelche in Kontrollen gerät, weil man besonders aussieht, heißt nicht, dass derjenige direkt rassistisch ist, sondern er bewegt sich in eine rassistische Struktur, die begünstigt, dass wenn du jemanden siehst, der so aussieht, oder der, was weiß ich, groß, klein oder was weiß ich, musst du kontrollieren. Oder wenn du denkst, der ist nicht zugehörig, genau das Problem.
Ja, wir werden das noch weiter darüber unterhalten. Aber du hattest uns ein Lied mitgebracht. Könntest du mal ein paar Sätze darüber sagen, worum das sich handelt?
Genau, ich habe ein tolles Lied von Irmão Baluá. Das bedeutet Bruder Baluá. Und das Lied, das ist so ein Star, der wirklich be berühmt wurde durch diese Social Media. Er hatte das Lied vor viele Jahren komponiert, verschiedene Lieder, aber kannte ihn keiner. Und irgendwelche Jugend haben sein Lied gestreamt und dann war es bekannt. Und das Lied, was ich von ihm heute mitgebracht habe, das handelt von Corona, also war es ganz Aktuelles und der sagte dort, Corona müssen wir ernst nehmen. Am Anfang dachten wir, es ist etwas, was vorbeigeht, aber jetzt wissen wir, dass es real ist. Wir müssen uns schützen, nicht damit spielen. Wir sollen Masken nehmen. Das heißt, er weist auf diese soziale Probleme und wie wir wissen, Corona ist weltweit ein Problem.
Knowing and World Making, vom Denken und Tun. Seit einiger Zeit wird immer häufiger von Wissensproduktion gesprochen. Der argentinische Universitätsprofessor und Mitinitiator der Decolonial Summer School, Walter Mignolo, hat den Begriff als unpassend kritisiert, weil Produktion in den industriellen und wirtschaftlichen Kontext gehört. Es ist das Wissen, sagt er, das Welt produziert. Deshalb möchte er lieber vom Wissen in seiner aktiven Form, also in Englisch Knowing, im Gegensatz zu Knowledge, im Deutschen unterscheiden wir hier zwischen Verb und Hauptwort nicht, und vom Schaffen von Welt oder vom Schaffen von Welten sprechen, in Englisch World Making. In unserer Vorstellung ist der Gegensatz von Theorie und Praxis noch immer fest verankert, auch ein Erbe der Moderne. Für Mignolo sind Denken und Handeln miteinander verbunden.
What is modernity? Modernity is nothing but narrative. Narrative that justifies certain way of thinking, doing, feeling, etc. So in order to kind of erode that narrative, you have to do other narrative. So the question of it's not that theory and praxis is doing and thinking and doing, because you think according what you are, where you are. So who are you as a kind of as a person in terms of sexualities, in terms of skin color now, in terms of religion, in terms of languages, in terms of country, in terms of region, you are the third world, the global south, etc. So that is the starting point. So the question is, as I tell my student, you cannot understand coloniality, decoloniality, if you don't sense it, if you don't feel it. So the question is, think about, I tell my student, think about where coloniality is touching you. Where do you feel coloniality? And then where you see coloniality all around, in the television, in the street, in the museum, in the kind of the bidonville. So coloniality, as a student of mine said, coloniality is not over, it's all over. And if coloniality is all over, then decoloniality is all over.
Moderne ist also auch nichts anderes als eine Erzählung, eine bestimmte Art, die Welt zu erklären. Um diese Erzählung zu entkräften, braucht es wieder eine andere Erzählung. Und die kann man schaffen, sagt Mignolo. Wir alle denken ausgehend von dem geografischen und politischen Ort, an dem wir uns befinden, im globalen Süden, im Norden. Auch in Bezug auf unser Geschlecht, unsere Hautfarbe, Religion, Sprache, Herkunft und so weiter. Es kommt also darauf an, so Mignolo, wie wir Kolonialität und Dekolonialität wahrnehmen, wo wir sie zu spüren und zu sehen bekommen, überall, im Fernsehen, im Museum oder auf der Straße.
Überall, wo man ist, spürt man die Kontinuität dieser Kolonisierung. Diese alte Erzählung der Kolonisierung mit seiner Narrativ begleiten uns ständig, wo wir immer hingehen und wo immer wir sind. Das ist das gemeint, was Walter Mignolo uns aufmerksam machen möchte, dass die Präsenz der Kolonisierung immer da ist und es ist nicht wegzudenken. Bist du auch so mit diesem Gedanken, Paulino, einverstanden und dass du auch so erlebst von dieser Kontinuität der Kolonisierung?
Genau, ich erlebe auch so, man begegnet die entweder sind das Straßen oder Produkte, in verschiedenen Konstellationen man begegnet das. Ich würde nicht sagen, nicht wegzudenken, das Gegenteil, wir wollen ja wegdenken, wir wollen, dass es aufhört, wir wollen das überwinden, das ist sozusagen unser Ziel. Aber das ist unsere Realität, egal wo wir sind, begegnen wir Sachen, die wir eigentlich nicht sehen würden oder wollen. Zum Beispiel, sagen wir, jeder, der Kinder hat, braucht nur ein paar Schulbücher aufzuklappen. Be Bereich Geografie wird ja auch merken, dass da einfach Darstellungsweise, die belegen, das ist ja fast eine Fortsetzung mancher Sachen, die wir für besiegt geglaubt haben. Oder ich habe ja vorhin das Thema Straßen. Begegnen wir auch Sachen, die nicht sein sollten. Und es gibt immer wieder Erzählweise, die uns erinnern, eigentlich durfte man nicht über Menschen reden in dieser Art. Und besonders in der Corona-Zeit ist auch ganz besonders, wie viele Ausfälle da mancher Leute erlauben, wo man denkt, hä, in welchem Jahrhundert leben wir? Und das ist sozusagen zu untermauern, was Minolo sagt, ja, sein Museum im Fernsehen, Straßen, da sind die tatsächlich Sachen, die wir jeden Tag begegnen. Und in dem Bereich, wo ich arbeite, Bildungsarbeit, geht es darum, dass wir versuchen, eine Art Perspektivwechsel, damit hoffentlich auch als Thema des globales Lernen, ja, dass wir sehen, es ist anders möglich, dass wir voneinander lernen können, dass sie Inhalte verändert werden können. Und einer der Sachen, wo ich meine Beteiligung von Migrantenorganisationen ist, eben, damit man die andere Seite der Medaille kennt.
Ja, das ist auch ein Punkt, das mit dem Mensch soll im Mittelpunkt gestellt werden und nicht zum Beispiel immer mit der Identitätsfrage zu kämpfen, wer ist er, wie sieht er aus oder was sieht er an, all diese Attributen immer in Vordergrund gestellt wird durch diese Moderne. Und der Mensch ist aber nicht im Mittelpunkt. Wie kommen denn dahin, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen?
Ja, wie kommen wir dahin, Menschen im Mittelpunkt stellen? Ich denke, wir müssen uns auf bestimmte Sachen besinnen, dass wir auf das Thema Menschenrechte zum Beispiel, wenn wir tatsächlich diese Worte ernst nehmen, was bedeutet Menschenrecht? Oder wenn wir auf das Grundgesetz, alle Menschen sind gleich und tatsächlich sowas machen. Oder Asylkreise sagen seit Jahren, kein Mensch ist illegal. Aber ich habe den Eindruck, dass sie das einfache Sonntagsrede sind. Aber die Leute denken nicht tiefgründig nach. Was heißt, Menschen sind keine Menschen, ist es illegal? Oder was bedeutet Menschenrechte? Gestehe ich den anderen die gleichen Rechte wie ich? Oder wenn, warum stelle ich die Herkunftsfrage im Mittelpunkt? Also das Wissen diese Person, was er beitragen kann für so eine Gesellschaft wie unsere hier in Deutschland. Warum Menschen immer nach Deutschland fliehen, warum fragen wir uns nicht? Die glauben an Deutschland, die glauben an die Demokratie. Aber da sind die genau solche Sachen, die man noch nicht so irgendwie ernst nimmt. Wollte man das ernst nehmen, wollte man dann nicht irgendwelche Sachen, die auch negative gibt. Man wollte nicht immer verallgemeinern, wollte man Menschen denken, okay, Menschen sind so, wie sie sind. Es gibt die gute und schlechte, auch unter den Migranten, aber nicht jeder Fehler von Migranten haben alle Migranten Fehler gemacht. Jeder, der nicht gebürtige Deutsche aussieht, ist sie handelt. Und diese Herkunftsfrage schadet die Gesellschaft. Wenn wir von Gesellschaft zusammenleben, von Harmonie reden, dann müssen wir diese Konflikte aus dem Weg lassen. Ich zum Beispiel, du hast in der Eingangsfrage oder Vorstellung gesagt, welchen Weg ich da habe. Normalerweise wäre ich Experte für beide Deutschland. Ich habe den real existierenden Sozialismus kennengelernt, in prägende Jahre auch. Und dann habe ich eine Ausbildung in Deutschland. Und dann bin ich hier. Ich hätte die Möglichkeit, jederzeit nach Mosambik zu gehen. Nein, aber ich glaube an Deutschland. Ich freue mich, hier zu leben. Ich schätze dieses Land, aber schätze mich das Land auch? Und dann ist es die Frage, wie können wir jemanden, der sagt, ich lebe hier, weil ich an den Menschen glaube, wie kann man das einfach im Mittelpunkt stellen? Ja, wir müssen einfach die Menschen nicht nach Herkunftsfrage oder nach dem, was wir denken, woher sie kommen, die sogenannte Migrantisierung. Manche sind hier geboren. Es gibt keine Widerspruch zwischen was sie Deutschland ist und also es ist kein Widerspruch, die kennen nicht anders. Aber die Frage an Paulino, zum Beispiel, was in Mosambik passiert, ist eigentlich überflüssig, weil fragen Sie mich, wie der Gartenlokal hier aussieht. Oder ich interessiere mich, ich bin Pendler. Ich interessiere mich, ob der Zug pünktlich nach Stuttgart kommt. Ich interessiere mich zum Beispiel, ob, wenn da steht Ökostrom, diesen Zug, ja, ob tatsächlich Ökostrom. Ich kriege Mülltrennung, solche Sachen kann man mit mir auch reden. Und dann im zweiten Satz konnte ich sagen, naja, das weiß ich auch aus Mosambik, wenn sowas ist. Und dann kommt die zweite Expertise. Aber in erster Linie hätte ich gerne, ich sage mir meine Tochter, ja, weißt du, verschreibe die Äpfel hier, weil du bist hier geboren. Aber wenn jemand die sagt, du sollst die Mango beschreiben, was soll ich beschreiben? Ich komme tatsächlich aus Mosambik, dann nimmt ihm sie meinen Termin weg. Das geht gar nicht. Ja, das heißt, in erster Linie müssen wir wissen, Globalisierung fordert Migration. Globalisierung, will in der Globalisierung will jeder Gewinne auch. Das heißt, wenn in erster Linie, wenn die Globalisierung kann nicht nur einer Seite beanspruchen, sondern wir müssen alle beanspruchen. Das heißt, meine Anwesenheit in Deutschland kann als Ergebnis von Globalisierung gesehen werden, aber gleichzeitig ist Teile dieser koloniale Kontinuität. Erst der Kolonialismus hat es erlaubt, dass ich in diese schwache Rolle hierher gekommen bin. Weil normalerweise, wenn Menschenrecht eine Rolle gespielt hätte, wenn Anerkennung, dass wir alle Wesen Gottes sind oder je nachdem, was jeder kann, ob dann die Schöpfungslehre oder an Gott oder an die Mutter, egal wie, Mensch, Mensch, wird man wissen, aha, wenn wir von Globalisierung reden.
Danke für deine Ratschläge. Das ist sehr gut. Ich meine, wir können das. Ich zum Beispiel, ich glaubte auch an Deutschland und ich hatte aber gekämpft immer mit Identitäten, mit das und jenes. Aber ich habe das gespürt, wie schwierig das ist, als Mensch zu sein, so wie man selbst ist. So dann zum Beispiel mal. Ein Beispiel von die Grenzen, weißt du, Grenzen, unsichtbare Grenzen. Und wenn du nach vorne gehst, dann bewegen sich die Grenzen weit weg von dir. Das heißt, du hast das Gefühl, du musst immer dich anstrengen, anstrengen. Man fordert von dir, dass du 2 Meter Hochsprung machen und so weiter. Du kannst immer nur 1 Meter fupsig. Und das ist schon nicht schlecht für meine, so, solche Beispiele, ja. Und, ja, hast du das auch so, solche Situationen erlebt oder wie hast du denn damit überwunden? Ja, du hast ja so viel gekämpft.
Ich habe von dir gelernt. Ich habe von dir gelernt, wie du seit vielen Jahren hier zum Beispiel Bildungsarbeit mitgestaltet, Vereinsarbeit und bis in höheres Alter machst du tolle Sachen. Das heißt, wir unterstützen uns voreinander. Natürlich freue ich mich, ich bin nicht alleine. Die Migrantenorganisation und viele Unterstützer. In Deutschland erlebt man sehr viele Solidarität. Also Solidarität ist das Allergrößte, ansonsten wäre ich ja nicht geblieben. Ich war mehrfach von Abschiebung bedroht worden. Einfach so. Aber durch die große Solidarität der Menschen in Deutschland ist es möglich gewesen, dass ich hier geblieben bin. Und diese Solidarität erlebe ich überall, sowohl in der ehemaligen DDR, wo ich da gelebt habe, als auch in Westdeutschland erlebe ich. Es gibt sogar eine Firma von mir, das heißt Mosambik DDR und die Heimat im Westen. Weil ich fühle mich hier angekommen im Westen und jemand hat gefragt, warum ich habe gesagt, ja, dadurch, dass sie politisch immer erlebt habe, dass nie gesagt wird, Integration ist jetzt ja ausgeschöpft, sondern ich erkläre selbst das als angekommen. Das heißt, irgendwann habe ich gesagt, nee, ich bin angekommen. Ich nehme die Maske jetzt, diese ganze Fragerei, wann gehst du nach Hause und so. Ich sage, ja, ich bin zu Hause. Ich habe die Heimat gewechselt. Das heißt, aus meiner ersten ist jetzt, aus meiner zweiten Heimat ist meine erste Heimat geworden.
Ja, also apropos Begrifflichkeit, ich hatte auch mit Integration zu kämpfen gehabt und das ist ja in Begriffen so schwierig zu verstehen. Für mich immer Integration, ja, was ist dann Integration überhaupt und so weiter. Und deshalb, aber wir unterhalten uns wieder weiter drüber. Das war sehr interessant. Aber jetzt kommt ein Lied von Daniela.
Kann man Dekolonialität lehren? Und wie macht man das? Wir haben gerade ein Lied der jungen französischen Sängerin Jane gehört, das sie als Hommage an die südafrikanische Jazzlegende Miriam Makeba geschrieben hat. Makeba ist eine Schlüsselfigur in Südafrika. Ihr Name ist untrennbar mit dem Kampf gegen die Apartheid verbunden. Aber sie hat weit darüber hinaus gewirkt und ist zum Symbol für die afrikanische Musik, Kultur und Geschichte geworden. Nicht umsonst wurde sie als Mama Afrika bezeichnet. Jane ist aufgefallen, dass die meisten jungen Leute um sie herum davon keine Ahnung hatten und Miriam Makeba gar nicht kannten. Auch mir wurde schon einmal nahegelegt, ich solle in einem Artikel für ein akademisches Textbuch bitte erklären, wer Miriam Makeba ist, weil die jungen Studierenden in Amerika mit dem Namen sonst überhaupt nichts anfangen können. Ich war übrigens genau zu dem Zeitpunkt in Südafrika, als dort die Studierenden auf die Barrikaden gingen und unter dem Slogan Rhodes must fall eine Revision, das heißt die Dekolonisierung der Universitäten und ihrer Lehrpläne forderten. Cecil Rhodes, das sei hier kurz gesagt, war einer der führenden Imperialisten, die den afrikanischen Kontinent eroberten. Rhodesien, heute Simbabwe, wurde nach ihm benannt. Eine der ältesten Universitäten Südafrikas trägt bis heute seinen Namen und ein Stipendium, mit dem junge Südafrikaner zum Studieren nach England gehen können, ebenfalls. Wie sieht die Lehre aus, wenn sie sich dem Prinzip der Dekolonialität verpflichtet? Walter Mignolo sagt, Bildung ist nicht ein Gebäude oder eine Institution, Bildung ist Konversation, ein Gespräch über die Fragen, die die Gemeinschaft betreffen. Es geht also darum, das Gemeinsame wiederherzustellen, das in der Moderne verloren ging, als das Individuum in den Vordergrund trat.
You can teach to kind of undermine the principles and the assumption and the belief that maintain this kind of industry, the fashion industry, right? So that's kind of the first thought. The second thought is when you teach or when you do research decolonially, the main question is not what contemporary fashion is, or whatever, democracy or capitalism, etc., but when and how and by whom and why what it is came to be.
Man kann entweder lehren, Bestehendes zu bewahren, oder man lehrt, die Prinzipien und Glaubenssätze zu verstehen und zu hinterfragen, die das bestehende System zusammenhalten. Wenn man Dekolonialität lehrt, dann fragt man nicht, was ist, also zum Beispiel, was zeitgenössische Mode oder die Demokratie oder der Kapitalismus ist, sondern wann und wie, durch wen und warum diese Systeme entstanden sind.
Ich fühlte mich vorher geehrt, dass du von mir gelernt hast, wie gesagt, danke nochmal. Aber jetzt, also Modesystem, ob jetzt Modesystem oder Demokratie, hat Walter Mignolo gesagt, oder Kapitalismus, findet man in diesem System immer dieses imperiale System der Abgrenzung. Hier bin ich da, bist du, ich bin der Gute, du bist der Böse und so weiter. Und sagte er, Bildung ist Konversation. Wie siehst du das?
Also, ich bin sehr dankbar für diesen Bereich. Ja, was Sie Daniela gelesen haben, hinterfragen oder die Situation zum Beispiel in Südafrika. Die habe ich ja nah erlebt. Südafrika, das Apartheid-Regime, Mosambik, nebenan. Wir haben alles gespürt mit alle möglichen negativen Auswirkungen, die mein Leben prägt, auch diese Kapitel. Und das Hinterfragen vor Ort ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Ich denke, diese Thematik wird nicht nur hier in global, sondern auch vor Ort, weil dort ist ja auch ein System geschaffen worden, die noch weiter begünstigt, diese Abhängigkeit. Und sowohl die Straßen als auch die Art und die Weise wird die bis heute auch beeinflusst. Ich hatte ja vorhin gesagt, mit der Sprache zum Beispiel. Es ist unmöglich, dass man beispielsweise die meisten Länder beherrschen die Leute drei, vier Sprachen. Das wird nicht als es geht, wo man sagt, wow, sondern du musst neben diese viele Sprachen, entweder Englisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch oder Holländisch, dann hast du bessere Chancen. Spanisch, hast du bessere Chancen zu punkten. Sollte jemand aus dem globalen Norden diese Sprache beherrschen, und dann gilt ja als was. Er wird gelobt, bis nicht mehr geht. Und wir wissen die Situation hier in Deutschland, wenn irgendwelche Menschen, die so, als solche identifiziert werden, wenn sie ihre Sprache sprechen, dann sind sie nicht integrationsfähig, das behindert, das wird nicht mehr als Potenzial für eine globale Welt, sondern als Hindernis. Ja, und das hat ja auch damit zu tun, was ist modern, was ist nicht modern. Und wir sollten tatsächlich viele Sachen hinterfragen, diese Modeerscheinungen. Das heißt, das Hinterfragen sorgt dafür, dass wir überhaupt in die Konversation kommen. Warum ist sowas entstanden? Warum halten wir an etwas fest, was keiner haben möchte? Warum gibt es Menschen, die Gutes tun, aber nicht bemerken, dass es eine negative Wirkung hat? Ich sage immer, wenn jemand die Gutes tun möchte, muss ich sehen, ob der Gegenüberliegende auch das als solche annehmen kann. Ansonsten sind wir schnell in diese Helfersyndrom, wo man nicht fragt, willst du das oder willst du? Und das entsteht immer in diese Auseinandersetzung, indem man die anderen nicht fragt, indem man durch Zuschreibung, ihr braucht das, du brauchst das, ihr wollt das, das ist die Entwicklung, wir retten euch. Aber sollten wir eine Konversation, dann wäre die Möglichkeit zu geben, ja, wir können gemeinsam überlegen. Keiner soll sich über die Vergangenheit irgendwie schuldig fühlen, aber wir haben aktuell die Verantwortung, was jetzt passiert. Ja, Schulden kann man erben, aber keine Schuld. Aber die Verantwortung ist für uns alle wichtig zu sagen, jetzt haben wir eine Situation, wo wir sehen, Kolonialismus war nicht gut. Kolonialkontinuität ist auch nicht gut. Und es gibt nichts Positives zu berichten dort. Aber wir haben eine Verantwortung jetzt, daraus, was besser zu machen. Was bedeutet Menschenrecht? Was bedeutet Achtung vor vielen Sachen? Umwelt, Menschen, die in Einklang mit der Natur gelebt haben. Wir wissen, dass sie zum Beispiel die Menschen vor Ort haben immer in Einklang mit der Natur gelebt. Ja, das heißt, die Moderne hat dazu gesorgt, dass sie mehr Abholzung und mehr Extraktiven, also viele Sachen zutage gebracht, manchmal, wo wir nicht brauchen. Und deshalb ist es wichtig, in Konversation zu treten, auch hier in Deutschland im Bereich des globales Lernen. Deshalb freue ich mich auf das Thema globales Lernen, weil da besteht diese Möglichkeit, dass wir an den Tisch sitzen und darüber reden. Dass wir sagen, okay, diese Inhalte sind für 2021 nicht mehr in. Das ist die Kontinuität von das. Diese sorgt dafür, dass einer unzufrieden in einem Klassenraum kann man nicht so unterrichten, als handelt es sich um eine harmonische, wie heißt das, eine homogene, nein. Oder wenn Kinder wenn Lehrer bestimmte Beispiele angeben und nicht beachten, dass die Hälfte der Klasse sich Gedanken macht, aha, wenn ich zu dieser Zeit gelebt hätte, wäre ich zu dem. Ja, oder das sind Sachen.
Hast du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, hast du das Gefühl, dass wir nach der Pandemie, ob die Pandemie uns helfen wird, nach der Pandemie, dass wir eine bessere Kultur der Konversation haben danach? Hast du da Hoffnung oder denkst du, das wird so bleiben?
Ich habe immer Hoffnung. Das ist mein zweiter Name. Hoffnung ist ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, das Thema Solidarität. Ich glaube an die Solidarität, an die echte Solidarität. Ich glaube an die Menschen. Ich glaube an die Menschen in Deutschland. Ich lebe hier, weil ich gern hier lebe. Und mir geht es nicht schlecht. Deshalb glaube ich. Und die Pandemie hat erstmal gezeigt, dass wir gar nicht vorbereitet waren. Die hat erstmal zutage gebracht, was alles schief läuft. Dass wir viele nicht gesehen haben, dass die Ungleichheit tatsächlich so groß ist, nicht nur im globalen Süden, sondern hier. Und ich glaube, es wird uns helfen, zu sagen, wir sprechen von einem der reichsten Länder, die überhaupt die gibt, aber wir waren nicht in der Lage, zum Beispiel zu ermöglichen, dass alle diese Homeoffice sozusagen teilnehmen. Und das waren nicht nur Kinder von Migranten oder Migrantisierte, sondern es waren alle. Die meisten waren betroffen. Eine reiche Gesellschaft, die nicht in der Lage war, dass man. Und eine reiche Gesellschaft, die nicht vorbereitet war, weder auf so eine Pandemie. Und ich glaube, wir werden dann so bessere mehr, weil es haben zusammenrücken und merken, wir müssen was anders machen. Ich glaube auch, dass durch zum Beispiel, wir haben gesehen in der Pflege, ja, dass sehr viele Migranten da waren, haben das System auch gehalten, dass die sogenannte wichtige Menschen für das System. Ja, ich glaube, man wird merken, dass für diese Menschen was getan wird. Man wird merken, dass unser schönes Deutschland nur weiter so besser sein kann, wenn wir alle Menschen beachten, wenn wir die Menschenrechte und die Lieferketten und alle möglichen, was dazugehört. Deshalb habe ich Hoffnung, weil was wir erlebt haben, 2 Jahre betrifft, auch wenn mancher mehr oder weniger, aber letztendlich sind wir alle eingeschränkt mit der neuen Situation.
Also, du bist optimistisch und das find ich sehr gut. Ich kenne dich als optimistischer Mensch und du bist für uns ein wunderbares Gesprächspartner über globales Zusammenhänge. Und du hast uns so viele Einblicke gewährt in deinem Gedanken bei der Arbeit. Das ist nicht so selbstverständlich. Das wird natürlich ein anderes Gespräch bedarf, ne, zwischen uns in der Zukunft. Ich hatte auch für uns auch ein Lied mitgebracht. Soll ich das jetzt schon sagen, oder? Das Lied, also ich hatte das Lied gewählt als ein interessantes Lied, weil es von Carlos Santana, ein gebürtiger Mexikaner, ist, aber lebt in Los Angeles. Das spricht schon für die Hybridität, dass wir globales Perspektive sehen und konfrontiert. Und er komponierte ein sehr weltbekanntes Lied und das Lied heißt Europa. Und dann habe ich auch inzwischen so viel gelernt. Wenn ich das Lied höre, erweckt immer eine Nostalgie, aber ich weiß nicht, was für ein Gefühl das wirklich ist. Und dann jetzt habe ich gelernt, das ist eine Seite, die zivilisierte, die Aufklärung, so die hellere Welt sozusagen, und auf die andere Seite, die dunklere Seite, die Kolonisierung. Was Habermas als eine unvollendete Geschichte der Modernen nannte. Aber das Rad der Geschichte wird sich weiter drehen. Und lassen wir uns das Lied hören.